Da gibt es die gefürchteten Schwedentabletten.
Ist es zum Beispiel eine Patientin oder ein Patient, der mal geraucht hat?
Also das ist nicht nur für dich schlecht nachvollziehbar, sondern für mich auch und für alle anderen auch.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim und mit großer und allergrößter Freude begrüße ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und natürlich dich, Justus. Hi Justus, wie ist die Lage?
Hallo Nadim, danke für die warmen Worte. Freust du dich eigentlich auch immer so wie ich auf die Aufnahme? Das ist irgendwie, andere gehen zur Wellnessmassage und ich nehme Podcast mit dir auf. Das ist so toll.
Ja, absolut. Ich freue mich immer total und es ist auch irgendwie dann, wenn man angefangen hat, total entspannt. Aber davor, wir haben jetzt so lange nicht mehr aufgenommen, war es schon fast wieder ein bisschen kribbelige Anspannung. Aber es macht dann auch einfach super viel Spaß, weil wir ja selber total viel dabei lernen.
Echt wahr, ja. Das Schöne, wenn wir die Folgen vorbereiten, ist ja, dass wir einen Großteil einfach das reinschreiben können, was wir selber interessant finden und gar nicht uns outen müssen, dass wir es nicht wissen. Deshalb lass uns doch gleich mal loslegen, mein Lieber.
Total gerne. Heute soll es um die Nephrologie gehen, zumindest um die Berührungspunkte, die wir in der Urologie damit haben. Ich hörst du, ich habe es dir in der Vorbereitung schon erzählt. Ich habe ab und zu Patientinnen oder Patienten und dann haben die ein Nierenproblem, fasse ich es mal allgemein und dann sage ich denen, sie brauchen einen Nephrologen in der Niederlassung. Dann gucken sie mich an, was ist das? Dann sage ich, einen Nierenarzt und dann gucken sie mich noch verwunderter an und sagen, ich dachte, sie sind der Nierenarzt. Und dann muss man immer so ein bisschen erklären. Aber wir wollen uns heute im ersten Schritt mal mit dem Thema Niereninsuffizienz auseinandersetzen und dann die nach der Folge hoffentlich nicht mehr ganz so mysteriöse Mikrohämaturie abklären. Justus, stell uns doch bitte mal unseren ersten Experten dieser Folge vor.
Unheimlich gerne. Offen gestanden habe ich bei Internisten immer ein bisschen Angst. Die haben so ein breites Verständnis ihres Fachs und bei ihm, unserem ersten Experten, ist es nämlich genau so. Sehr viele aus dem Klinik-Dunstkreis, denen ich erzählt habe, dass wir Podcast aufnehmen, haben gesagt, super Wahl, der ist spitze, der kann gut erklären und deswegen bin ich sehr froh, dass er dabei ist. Er ist Oberarzt in der dritten medizinischen Klinik der Romit-Klinik Rosenheim und ärztlicher Leiter des dortigen Nierenzentrums. Ich freue mich sehr, dass er ohne zu zögern zugesagt hat. Hallo Dr. Andreas Thiele.
Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Unser zweiter Experte ist den urologischen Hörerinnen und Hörern natürlich ein Begriff. Es ist lange, lange her. Da war er Oberarzt an der Klinik, wo ich jetzt arbeite in Mannheim und ist inzwischen längst Ordinarius an der Universitätsklinik in Ulm und dort ärztlicher Direktor der Abteilung für Urologie und Kinderurologie. Ganz herzlich willkommen, lieber Professor Christian Polenz.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr schön, dass du dabei bist, Christian. Lasst uns doch, ihr Lieben, als kleines Warm-up mit ein paar Definitionen starten. Christian, was heißt jetzt eigentlich Niereninsuffizienz beziehungsweise sogar vielleicht die Unterscheidung in akutes Nierenversagen oder Chronic Kidney Disease? Wann kann man von was sprechen? Gib uns da mal einen kurzen Überblick, bitte.
Ja, also super Frage zum Einstieg. Ist tatsächlich auch was ich mich in unserer Frühbesprechung morgens dann immer frage, wenn aus dem Dienst berichtet wird und dann vom Nierenversagen die Rede ist, frage ich mich immer, was heißt jetzt eigentlich Nierenversagen? Bedeutet es, dass die Niere gar nichts mehr macht? Oder bedeutet das, dass sie ein bisschen was macht? Das ist irgendwie so ein bisschen schwammiger Begriff, finde ich, im Deutschen. Und du hast jetzt auch gerade schon die chronische Niereninsuffizienz angesprochen. Im Angloamerikanischen ist ja von Injury die Rede, also von Acute Renal Injury oder Kidney Injury, wie auch immer. Und das finde ich eigentlich passender. Da gibt es halt im Deutschen nur so sperrige Begriffe wie Schädigung oder sowas. Das ist irgendwie in unserer medizinischen Terminologie nicht so richtig drin. Aber klar, bei der Niereninsuffizienz oder bei der akuten Nierenschädigung muss man natürlich dann einmal differenzieren, ist es was Akutes mit einer Dynamik innerhalb von Stunden oder Tagen oder ist es eben schon ein chronischer Schaden, der vorbesteht und auf den es bestimmte Hinweise geben kann. Jedenfalls ein absolutes Nierenversagen ist dann sicherlich eher selten der Fall, weil wir ja auch glücklicherweise meistens eine Gegenniere haben in der Urologie, die dann einiges kompensieren kann. Also das ist nicht einfach, das rauszuklamüsern, was jetzt letztendlich ein akutes Nierenversagen ist oder eben eine akute Nierenschädigung, die dann zu einer reduzierten, aber immer noch erhaltenen Funktion führt.
Vielen Dank. Andreas, jetzt habe ich einen Patienten in der Ambulanz und das Laborblatt vor mir liegen. Wenn wir jetzt von der Niere sprechen oder der Niereninsuffizienz oder Schädigung, welche Laborwerte sollten mir auf den ersten Blick auffallen, mich interessieren und bewertet werden?
Naja, in erster Linie natürlich das Serum Kreatinin, einfach zu bestimmen und relativ kostengünstig. Und dann die GFR, also die glomeruläre Filtrationsrate, die sich aus dem Kreatinin errechnet. Und das macht man heute am besten nach der sogenannten EPI-Formel, also groß geschrieben EPI-Formel. Und da kann man relativ genau dann die Clearance-Funktion der Nieren bestimmen. Es gibt ein paar weitere Werte, die man machen sollte. Der Harnstoff gehört dazu. Der wird im Routinelabor oft nicht bestimmt, aber wenn man dann feststellt, das Kreatinin ist erhöht, dann sollte man eben auch den Harnstoff bestimmen. Und dann sind natürlich wichtig die Elektrolyte, also Natrium, Kalium, Calcium. Das sind so die drei wichtigen Elektrolyte, die man dann mitbestimmen sollte. Bei muskelstarken Menschen, also Extrembeispiel Bodybuilder, da empfiehlt es sich dann auch, das Cystatin C zu bestimmen. Also wenn wir kriegen, ich kriege immer wieder mal in die Ambulanz junge Männer, meistens sind es Männer, manchmal auch Frauen, die muskelstark sind und die beim Hausarzt dann erhöhtes Kreatinin von 1,6 oder 1,8, ich hatte neulich mal einen von 2,2 Kreatinin haben. Und wenn man dann das Cystatin C bestimmt, dann ist das normal. Dann muss man sagen, das Kreatinin kommt aus dem Skelettmuskelstoffwechsel. Und wenn jemand so muskelstark ist, dann hat er eben erhöhte Kreatininwerte, obwohl die Nierenfunktion, die Nierenklierensfunktion ganz normal ist. Und das Cystatin C, das ist in jeder kernhaltigen Zelle vorhanden und das ist unabhängig vom Skelettmuskelstoffwechsel und ist dann genauer, allerdings 20 Mal so teuer, glaube ich, und etwas komplizierter zu bestimmen.
Ganz praktische Nachfrage dazu, wird es im gleichen Röhrchen, also im Serumröhrchen bestimmt? Oder muss ich da schon vorher dran denken und eventuell noch ein Röhrchen abnehmen?
Also ich weiß, wie es bei uns im Klinikum ist, da kann man das nachbestimmen lassen aus demselben Röhrchen. Sicher, auf Nummer sicher geht man natürlich, wenn man ein anderes Labor hat, wenn man es genügt ein normales Serumröhrchen dazu, wenn man das halt zusätzlich dann abnimmt.
Jetzt hast du vorhin von den Muskelstarken gesprochen. Wie ist es denn genau andersrum? Wir haben das ab und zu, wir haben ja viele Tumorpatientinnen und Patienten. Und wenn jetzt wirklich richtig karektische Tumorpatienten bei uns sind, die nahezu keine Muskelmasse mehr haben und die ein ganz niedriges Kreatinin haben, ist es da dann genauso sinnvoll, das Cystatin C zu bestimmen oder kann ich mich da eher aufs Kreatinin verlassen?
Die Frage ist richtig und die Frage ist wichtig. Bei, nicht nur bei Tumorpatienten, sondern wir haben ja oft so, meistens sind es ältere Damen, ganz zierlich, kaum Muskulatur vorhanden. Da wird mit der GFR, die durch das Kreatinin bestimmt wird, die Nierenclearance überschätzt werden. Also man schätzt die GFR falsch hoch ein. Und das kann dann zu Fehlern bei der Dosierung beispielsweise von Antibiotika führen, die man unter Umständen, wenn sie renal eliminiert werden, in der Dosis eben entsprechend die GFR anpassen muss. Und dann bekommen die eine falsch hohe Dosis und man überdosiert die Medikamente unter Umständen. Und dabei ist dann eben auch Cystatin C, wäre dann das Mittel, wo man dann genauer die GFR bestimmen kann.
Und das Cystatin C kenne ich nur aus meiner kinderurologischen Zeit auch, dass man es bei Kindern hin und wieder heranzieht, oder?
Also ich bin kein Kinder, im Gegensatz zu den Urologen, die sind ja meistens, so wie der Christian auch, Kinderurologen, sind die Kindernephrologen und die normalen Nephrologen deutlich streng getrennt. Also die Menschen mit Nierenerkrankungen bis zum 18. Lebensjahr werden die von uns, wir haben eine Kindernephrologin oder ein Team von Kindernephrologen bei uns im Klinikum, die werden von den Kindernephrologen behandelt. Und wenn die 18 geworden sind, dann werden sie an uns sozusagen übergeben. Aber ich weiß, dass die Cystatin-C-Bestimmung beim Kind einen hohen Stellenwert hat, denn die ist eben unabhängig von der Muskelmasse, wie gesagt. Und dies ist bei Kindern, die ja eine stark variierende Entwicklung haben, besonders relevant.
Super gut zu wissen. Bleiben wir bei den Erwachsenen. Nadim, hast mir letztens von einem Patienten erzählt, 67 Jahre, Erstdiagnose eines fortgeschrittenen Urothelkarzinoms bei einem die Harnleiter infiltrierenden Blasentumor, hat auf der einen Seite eine zweitgradige Hydronephrose bei einem Kreatinin von 1,8 und einer GFR von 32 Millilitern pro Minute. Die TOR-Blase ist erfolgt, das Staging-CT steht an. Nun mal, Christian, folgende Situation. Von einem ambulanten Kollegen hat der Patient wegen der Schmerzen und irgendwie einem auffälligen Urin Kotrim bekommen. Mal ganz akut jetzt, was muss ich bei diesem Patienten in dieser Situation, vornehmlich natürlich aufgrund seiner Nierenfunktion, beachten, wenn wir mal auf die Medikamente oder Dinge eingehen, die du auf jeden Fall sofort machen würdest als Urologe?
Ja, wenn der jetzt mit so einem Kreatinin bei mir ist und berechneter GFR von 32 und Kotrim hat, würde ich das schon versuchen, gleich mal abzusetzen. Auch wenn er vielleicht eine Gegenniere hat, die gesund ist, aber ich denke, da muss es eine Alternative geben. Da würde ich dann vielleicht nochmal nachfragen, was es für ein Keim ist und ob es ein Antibiogramm gibt, und dann aber versuchen, ein alternatives Antibiotikum einzusetzen, wenn er es denn noch braucht. Das müssen wir dann mal kritisch hinterfragen. Aber es ist natürlich ein Problem, also eine zweitgradig gestaute Niere mit so einem infiltrierenden Blasentumor, das muss dann eben auch ins gesamtonkologische Konzept mit berücksichtigt werden, wie man damit umgeht. Vor allem, ob man sie jetzt akut entlastet oder ob zeitnah vielleicht ohnehin beispielsweise eine Zystektomie ansteht und man das vertreten kann, das bis dahin eben noch so zu belassen, das muss man im Einzelfall entscheiden. Wie war das bei euch, Nadim?
Tatsächlich progrediertes Nierenversagen und ist dann abgeleitet worden.
Andreas, bei welchen Medikamenten hättest du denn als Nephrologe noch Schwierigkeiten, die du vielleicht in den urologischen Alltag einbeziehen würdest? Natürlich kommen wir auf die NSAR gleich noch zu sprechen. Aber was siehst du denn da noch an Antibiotika oder ich denke jetzt auch an die Diabetesmedikation? Wo siehst du da noch Schwierigkeiten oder würdest uns raten, seid da ja vorsichtig?
Also darf ich zunächst zum Kotrim noch was sagen? Das Cotrimoxazol wirkt per se nicht nephrotoxisch, meines Wissens. Es wird eigentlich in der Leber verstoffwechselt, aber Cotrim hat einen Sulfonamidanteil. Mhm. Und wenn die Cotrimoxazol verstoffwechselt wird, werden diese Sulfonamidanteile freigesetzt und die werden normalerweise renal eliminiert. Und kein Mensch weiß wie bis heute, was mit diesen Sulfonamidanteilen eigentlich passiert. Aber wenn jetzt ein Patient wie der genannte 67-Jährige mit dem Urothelkarzinom nun einen multiresistenten Keim hat und auf das Kotrim angewiesen wäre, wenn man es austauschen kann, würde ich es natürlich austauschen. Aber wenn man es nun schlecht austauschen kann, dann glaube ich, kann man schon verantworten, man muss es irgendwo notieren, dass man auch abgesichert ist, dass es off-label ist, dann würde ich es weitergeben. Wir haben als Extrembeispiel Patienten, die scheußliche Pneumonie haben, nämlich die Pneumocystis-Pneumonie, die spricht nur auf Cotrimoxazol an und In dem Fall muss man das Cotrimoxazol sogar intravenös und besonders hochdosiert geben. Und ich habe mehrere Patienten erlebt, bei denen wir das, obwohl sie eine Niereninsuffizienz hatten, machen mussten. Und es ist nichts passiert, was man jetzt als Schaden der Cotrim-Medikation anrechnen würde. Gut, das war jetzt zum Cotrim, aber Sie haben ja gefragt, grundsätzlich zu Medikamenten, die man bei Nierenerkrankung nicht geben sollte. Da gehören, man soll im Übrigen auch, gerade bei chronischer Niereninsuffizienz soll man eben, da gibt es Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Insuffizienz, so wie der Christian eingangs auch gesagt hatte, nicht verwenden, sondern man soll angelehnt an das englische Chronic Kidney Disease von Nierenkrankheit oder Nierenerkrankung sprechen. Und wenn Sie neuere Arbeiten lesen, da ist es auch tatsächlich so, das Wort Niereninsuffizienz erscheint da nicht mehr, sondern das wird alles ausgetauscht in Nierenkrankheit oder Nierenerkrankung. Und ich versuche das auch, dass das meine Kollegen und ich in den Briefen so machen. Also bei chronischer Nierenerkrankung, natürlich die NSAR sollte man nicht geben, das haben Sie schon gesagt. Wenn man Schmerzmittel geben muss oder möchte, dann kann man Novaminsulfon geben. Das schadet der Niere nicht, auch wenn es anders im Beipackzettel steht. Die müssen sich da wahrscheinlich juristisch irgendwie absichern, aber Sie werden keinen Nephrologen finden, der das nicht auch sagt, dass Novaminsulfon also gegeben werden kann, und zwar bis zur Maximaldosis, also 8 Tabletten, wenn man es als Tabletten gibt, sind 8 Tabletten pro Tag, und das wirkt dann meistens schon ausreichend analgetisch. Dann Schaden, hast du auch schon angesprochen, bestimmte Antibiotika der Niere. Bekannt sind die Aminoglykoside wie Gentamicin. Die sind also hoch nephrotoxisch. Bei eingeschränkter Nierenfunktion sollte man die nicht geben. Auch Vancomycin schadet der Niere, wenn man es intravenös gibt. Wenn man es wegen einer pseudomembranösen Colitis gibt, man ja auch Vancomycin, da gibt man es dann aber oral. Das kann man tun, denn Vancomycin wird so gut wie nicht enteral resorbiert, wenn man es per oral gibt. Also die Behandlung der pseudomembranösen Colitis, das ist also eine Entzündung des Darms durch ein bestimmtes Erreger, Clostridium difficile. Dieser Erreger vermehrt sich vor allem dann, wenn gleichzeitig eine Antibiotika-Behandlung gemacht werden muss, zerstört die Darmflora und wuchert dann und macht dann diese gefürchtete Colitis. Pseudomembranöse Colitis kann man Vancomycin also geben. Was die häufigsten Antibiotika betrifft, also Penicilline und Cephalosporine, die können in der Regel unbedenklich gegeben werden. Sie schaden der Niere nicht. Sie werden aber zum größten Teil durch die Niere ausgeschieden und deswegen muss man die Dosis anpassen. Und da ist ein Tipp oder eine gute Empfehlung am Tag 1, also wenn man mit dem Antibiotikum beginnt, soll man die volle Dosis geben, also wie beim Nierengesunden, als sogenannte Loading Dose, damit das Antibiotikaspiegel im therapeutischen Bereich ist. Und erst ab dem Tag 2 soll man dann dann die GFR angepasste Dosis geben. Und ganz tückisch habe ich heute wieder erlebt bei einem Konsil, kann Acyclovir sein, also kein Antibiotikum, sondern ein Virostatikum, was man gibt bei Herpes-Zoster-Infektionen zum Beispiel, ganz bevorzugt bei Herpes-Infektionen. Das kann im Tubulussystem auskristallisieren und das kristallisiert vor allem dann aus, wenn die Niere rückresorbiert, also wenn der Patient dehydriert ist oder in einem trockenen Zustand ist. Und das kristallisiert im Tubulussystem aus und schädigt die Tubuluszellen dadurch. Und es kommt dann zu einem protrahierten, ganz raschen, akuten Nierenversagen. Und man weiß im ersten Moment nicht, was da eigentlich los ist. Dabei ist es das Acyclovir. Und wenn man also Acyclovir geben muss bei eingeschränkter Nierenfunktion, muss man auch eben die Dosierung an die GFR richten. Und man muss darauf achten, dass der Mensch nicht dehydriert ist, kein Durst besteht und ausreichend trinken kann oder eben intravenös Volumen geben.
Super, vielen, vielen Dank, Andreas. Ganz oft, Christian, haben ja nicht alle Patientinnen und Patienten, denen wir ein Kontrastmittel-CT anmelden, auch eine super Nierenfunktion aus dem stationären Alltag. Jetzt, bevor wir den Andreas mit ins Boot holen, was so das Thema, was genau das Kontrastmittel mit der Niere macht, würde mich noch interessieren, was ist denn eure Politik in der Abteilung, was die Vorbereitung oder überhaupt die Indikationsstellung für Kontrastmittelbildgebung angeht? Wann seid ihr, bei welcher Nierenfunktion, wenn jetzt ein ganz junger Assistent, ganz junge Assistentin vor dir steht, was sagst du dem, wie der sich orientieren muss, was das Krea oder eine anstehende Bildgebung, wie beispielsweise unser 67-jähriger Patient mit seinem Krea von 1,8 und der GFR 32 der Fall ist?
Ja, also der Patient mit einer GFR von 32 soll kein KMCT bekommen in der Situation. Also da sollte man vielleicht eine Alternative suchen, zum Beispiel vielleicht eine MR-Bildgebung mit dem Gadolinium. Das ist ja dann eher mal möglich, wenn man dann eben die gleichen Informationen mit den Bildern generieren kann oder nur einen minimalen Informationsverlust hat. Unsere Radiologen prähydrieren natürlich, das findet statt, aber so einen ganz harten Krea-Cutoff sowieso nicht und GFR-Cutoff auch nicht. Aber ich würde mal sagen, unter einer GFR von 50 sollte man kein KMCT machen, wenn es nicht notfallmäßig notwendig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel noch eine akute Fokussuche hätte oder eine unmittelbare, dringliche Konsequenz ableitet, sollte man das bei einer Elektivbildgebung auf jeden Fall vermeiden.
Super, erst recht hast du ja vorhin auch gesagt, wir sollten den vielleicht auch überlegen abzuleiten, dann würde sich das Thema für den Moment erledigen. Andreas, jetzt hilf uns doch nochmal, für mich als Urologe ist das oft nicht ganz so gut nachvollziehbar. Was ist jetzt genau das Problem zum Kontrastmittel und der Nierenfunktion und was steckt da dahinter?
Also das ist nicht nur für dich schlecht nachvollziehbar, sondern für mich auch und für alle anderen auch, denn keiner weiß bis heute genau, warum Kontrastmittel die Niere schädigen. Man meint, dass die Osmolarität eine Rolle spielt. Früher waren die Kontrastmittel ja deutlich hyperosmolarer, als sie heute sind. Dennoch sind sie auch heute noch, auch wenn sie nicht mehr hyperosmolar genannt werden, sind sie dennoch deutlich, haben sie eine deutlich höhere Osmolarität als die Serumosmolarität. Und resorbiert die Niere zurück, dann konzentriert sich das Kontrastmittel in den Tubuli und wirkt dann eben möglicherweise tubulotoxisch. Und deswegen, wie der Christian ganz richtig gesagt hat, wenn man gezwungen ist, ein Röntgenkontrastmittel zu geben, Gadolinium kann gegeben werden, schadet der Niere nicht, hat früher eine andere Nebenwirkung gemacht, sehr selten, die systemische nephrogene Fibrose. Da lagert sich dann Gadolinium, das normalerweise von der Niere ausgeschieden wird, im Unterhautgewebe zum Beispiel ab oder auch in anderen Organen, macht dann Schmerzzustände und das kann dann chronisch bleiben über Jahre. Das ist aber seitdem das Gadolinium wird heutzutage in einer anderen Galenik gegeben und seitdem es das Gadolinium in der heutigen Galenik gibt, ist es auf der ganzen Welt zu keiner systemischen nephrogenen Fibrose mehr gekommen. Also Gadolinium kann man auf jeden Fall geben, wenn man also mit einer Kernspintomographie, wenn damit auch geholfen ist, ist man damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Muss man aber ein Kontrastmittel geben, im Notfall zum Beispiel, wie ihr auch ja genannt habt, dann ist eben die intravenöse Hydrierung. Da gibt es Daten drüber, ist das Einzige, was zu wirken scheint. Lange war auch im Gespräch, ob man Acetylcystein, also ACC, geben soll, also so ein Mukolytikum, was man also als Schleimhautlöser verwendet. Das ist aber nach wie vor umstritten. Aber die Daten, dass man unter intravenöser Hydrierung die Toxizität von Kontrastmitteln vermindern kann, das scheint sicher zu sein. Und die Patienten sollten unter laufender Infusion in das CT oder in den Angiografieraum kommen. Man muss verhindern, dass die Niere einfach rückresorbiert. Und manchmal ist es ja so, dass die Patienten vor dem CT noch länger warten müssen, weil ein Notfall dazwischen gekommen ist. Dann ist es gut, wenn die Infusion weiterläuft. Denn wenn die dann nicht mehr läuft, dann könnte es sein, dass schon die Niere wieder anfängt, rückzuresorbieren, wenn das Kontrastmittel dann letztendlich gegeben wird. Also unter laufender Infusion sollte das Kontrastmittel gegeben werden. Ich will auch nicht verschweigen, dass es gerade in letzter Zeit mehrere Arbeiten oder dass sich die Arbeiten mehren, die die Toxizität der Kontrastmittel auf die Niere überhaupt in Frage stellen. Und die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie und die KDIGO, also die warnen davor. KDIGO ist also eine Institution, die global gültige Leitlinien und Empfehlungen im Gebiet der Nephrologie, also weltweit gelten. Die machen das. Und also sowohl die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie als auch die KDIGO warnen davor, dass Patienten möglicherweise für sie notwendige Angiografien oder Kontrastmittel-CTs aus Sorge der Kontrastmittelschädigung vorenthalten werden und die also eher dadurch einen Nachteil haben, dass sie diese Untersuchungen nicht bekommen. Da ist ein bisschen ein Wandel im Begriff gerade im Moment.
Darüber habe ich mit einem Radiologen bei uns letztlich auch viel diskutiert, bei eben so einem Patienten. Andreas, vielleicht noch einmal aus nephrologischer Sicht, gibt es, sagen die Nephrologen, es gibt einen harten GFR-Cut-off, ab wo man vielleicht die elektive CT-Untersuchung eher nicht macht? Oder ist das, was du gerade gesagt hast, quasi so relativierend, dass man sagt, man hängt vor der CT-Bildgebung einfach 1 Liter Jono an? Und lässt den laufen vor und nach der CT-Untersuchung.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr gerne hättet, dass ich jetzt einen Cut-off nenne. Diesen Cut-off gibt es leider nicht. Also, das muss man individuell abwägen.
Okay, Justus, ich hab's dir erzählt. In meinem letzten Dienst, ich hatte mich gerade kurz hingelegt, ganz, ganz kurz, bis der Piepser ging und dann kam ich in die Ambulanz, da traf ich eine 84-jährige Patientin aus dem Pflegeheim, nachts eingewiesen wegen neuer Verwirrtheit durch den Rettungsdienst, der Verdacht eines Harnwegsinfektes gestellt. Deshalb wurde sie zu uns gefahren und wir hatten keinerlei Befunde, keinen Pflegeüberleitungsbogen, kein Rettungsdienstprotokoll, keine Telefonnummern. Vom Befund, die Pflege hatte netterweise schon einmal Katheterurin gemacht. Wir hatten Leukozyten, wir hatten Nitrit, typischer Geruch. Dann habe ich sie geschallt. Die Nieren waren beidseits sehr klein. Sie hatte keine Hydronephrose. Im Labor dann erhöhte Infektparameter und dann Kreatinin von 3. Andreas, was mache ich mit dieser Patientin? Wie kann ich jetzt bei dieser älteren Dame differenzieren? Ist das jetzt ein akutes Nierenversagen oder eine Acute Kidney Injury oder ist das eine chronische Nierenerkrankung? Ich will jetzt noch gar nicht so arg auf die Therapie hinaus, sondern nur in so einer Situation, wie handelt man das am besten als armer Assistent oder Assistentin, die da nachts in der Ambulanz steht?
Also ein ganz wichtiges Kennzeichen hast du schon genannt, wenn die Nieren also sonografisch kleiner sind, beziehungsweise Parenchym verschmälert ist. Also die Nieren sind manchmal sogar gar nicht einmal so klein, aber das Parenchym ist deutlich verschmälert. Dann spricht das sehr für eine chronisch vorbestehende Nierenerkrankung. Und man kann mit relativ einfachen Mitteln noch weitere Hinweise finden, ob es sich um eine chronische Nierenerkrankung oder ein akutes Nierenversagen handelt. Und eins ist die renale Anämie. Eine chronische Nierenerkrankung, Erythropoietin wird in der Niere gebildet. Also die Niere hat ja viele Aufgaben. Unter anderem steuert es die Blutbildung der roten Blutzellreihen im Knochenmark. Und wenn ein akutes Nierenversagen besteht, ist keine renale Anämie zu erwarten. Aber bei einer chronischen Nierenerkrankung ist zu erwarten, dass ein Mangel an Erythropoietin über längere Zeit bestanden hat und dann besteht eine Anämie. HB ist also wahrscheinlich unter 10 Gramm pro Deziliter und die renale Anämie ist ganz typisch normozytär. Also man sollte auch auf das MCV schauen, das mittlere korpuskuläre Volumen. Bei der renalen Anämie ist dies MCV ganz typischerweise normal. Bei der Eisenmangelanämie haben wir eine mikrozytäre Anämie, da ist das MCV erniedrigt. Und bei einer Folsäure- oder Vitamin B12-Mangelanämie ist das MCV vergrößert. Da haben wir also eine makrozytäre Anämie. Hilfreich kann auch sein, wenn man die Retikolozyten bestimmt. Wenn wir jetzt, wie wir hier sitzen, ein HB unter 10 hätten, hätten wir alle hohe Retikolozytenzahlen. Bei einer chronischen Nierenerkrankung ist da zu erwarten, dass die Retikolozyten nicht oder nur ganz gering erhöht sind, weil eben der Erythropoietinmangel besteht. Ein zweiter Laborwert, den man ganz schnell auch in der zentralen Notaufnahme bekommt, ist das Serum Calcium. Das Serum Calcium ist bei chronischer Nierenerkrankung, insbesondere wenn sie unbehandelt ist, typischerweise erniedrigt. Das kommt zum sekundären Hyperparathyreoidismus, also zur Überfunktion der Nebenschilddrüse. Und man kann also das Parathormon bestimmen, das bekommt man aber erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Das ist dann typischerweise erhöht bei der chronischen Nierenerkrankung. Beim akuten Nierenversagen wird das Parathormon normal sein. Und man kann auch den Vitamin-D-Spiegel bestimmen. Auch den bekommt man dann erst ein, zwei Tage später. Man bestimmt dann am besten eben 25 Vitamin D3. Das ist der Vitamin-D-Spiegel, den man bestimmen sollte. Und der ist auch typischerweise erniedrigt dann bei der chronischen Nierenerkrankung.
Wie ist es, also vielen Dank, das hilft total. Kann ich klinisch noch irgendwie erkennen, ob es eher akut, eher chronisch ist? Sagt mir der Flüssigkeitsstatus der Patientin irgendwas? Oder muss ich mich da tatsächlich aufs Labor verlassen?
Also der Flüssigkeitsstatus, glaube ich, der kann beim akuten Nierenversagen normal sein, erhöht sein, erniedrigt sein. Und genau so ist es auch bei der chronischen Niereninsuffizienz. Es ist nicht so, dass automatisch bei höheren Stadien der chronischen Nierenerkrankung eine Überwässerung besteht, denn die Wasserausscheidung geht oft erst sehr spät zurück, beziehungsweise die Uremietoxine, insbesondere die kleinmolekularen, also Harnstoff zum Beispiel, die wirken als osmotisches Diuretikum und das kann dazu führen, dass ein Patient mit auch chronischer Nierenerkrankung im fortgeschrittenen Stadium eher dehydriert ist. Also der Flüssigkeitszustand, glaube ich, lässt eher im Stich. Aber es ist natürlich wichtig, den einzuschätzen und zu bestimmen, weil man ja wissen möchte, muss man dem Patienten jetzt Volumen zuführen oder muss man den im Gegenteil versuchen, diuretisch zu behandeln.
Ja, das habe ich gelernt, als ich auf der IMC war. Da hatten wir meine nephrologische Oberarztvisite und die erste Frage war immer, wie ist der Volumenstatus? Und seitdem wird er doch des Öfteren bestimmt. Jetzt machen wir in diesem Setting vielleicht gerade weiter. Patienten mit so einer chronischen Nierenerkrankung, gerade wenn es dann irgendwie akut auf chronisch wird, man sieht oft Elektrolytverschiebungen, insbesondere Natrium und Kalium. Du hast es vorhin schon gesagt, Natrium, Kalium, Calcium sind die, auf die ich mich irgendwie fokussieren muss. Andreas, sprechen wir mal vielleicht hauptsächlich oder gerne auch übers Calcium, aber als, ich sag mal, Urologe kommen mir immer Natrium und Kalium als erstes in den Sinn. Wann müssen mir diese Laborwerte auffallen und wann muss ich vielleicht auch sofort reagieren?
Also da liegt auch mir das Natrium ein bisschen, wie sagt man, das liegt mir, das ist mir wichtig. Sprechen wir erst von der Hyponatriämie. Eine Hyponatriämie bedeutet in über 90% der Fälle nicht, dass zu wenig Natrium im Körper ist, sondern zu viel Wasser. Und ich will jetzt die Urologen gar nicht nennen, in operativen Fachgebieten passiert es oft so, dass eben junge Assistenten und Assistentinnen, wenn sie sehen, der Patient hat eine Hyponatremie, dass ich versuche, das Natrium auszugleichen. Und da gibt es die gefürchteten Schwedentabletten. Die Schwedentabletten heißen deswegen, also Schwedentabletten, da ist Kochsalz mit einer Hülle umgeben, das dazu führt, dass das Kochsalz erst im Duodenum freigesetzt wird. Und man kann da also auf bequeme Art und Weise große Mengen an Kochsalz zufügen, ohne dass es salzig schmeckt. Und die Schwedentabletten heißen deshalb Schwedentabletten, weil sie beim Vasalauf in Schweden das erste Mal zum Einsatz gekommen sind. Und der Vasalauf in Schweden ist ein Ultramarathon. Da kann es dann tatsächlich, wenn man während des Marathons zu viel freies Wasser zu sich führt, dazu kommen, dass man einen echten Natriumchlorid-Mangelzustand hat, mit Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen, Somnolenz, Komatös und so weiter. Und da helfen die Schwedentabletten. Unsere Patienten, die mit Hyponatremie in die zentrale Notaufnahme kommen, kommen in aller Regel nicht vom Vasalauf in Schweden und deswegen sollten die auch nicht Schwedentabletten bekommen. Denn wie gesagt, die Patienten sind in der Regel überwässert und wenn man da Kochsalz zufügt, dann verstärkt man noch die Überwässerung, denn Natrium zieht Wasser an, naturgemäß, und man kann dann also bei pulmonaler Stauung, die vielleicht vorher schon besteht, schnell ein Lungenödem erreichen.
Vielleicht noch so der Grenzwert. Ab wann sollte ich vielleicht mal einen Intensivarzt oder Ärztin zu Rate ziehen oder zumindest mal den diensthabenden Internistin in der Notaufnahme anrufen?
Also, wenn das Natrium unter 130 ist, spricht man von leichter Hyponatremie. Da muss man in der Regel nicht viel machen. Mittelschwere Hyponatremie hat man, wenn das Natrium unter 125 ist, dann sollte man zumindest schon mal, sollte einem auffallen, dass das Natrium erniedrigt ist. Und bedeutsam wird es, wenn das Natrium dann unter 120 geht, also Natrium von 118, das ist natürlich schon ein schwerwiegender Befund, den man sich genauer anschauen sollte. Das führende Symptom einer Hyponatremie ist Nausea und Fallneigung. Also Nausea, Übelkeit, Brechneigung und Fallneigung. Das ist gar nicht so selten. Die Patienten kommen, weil sie gestürzt sind, auf die unfallchirurgische Abteilung, Schenkelhalsfraktur. Dort stellt man dann die Hyponatremie fest und behandelt mit Schwedentabletten. In Wirklichkeit war es aber so, dass die Hyponatremie wahrscheinlich das Erste war, was da war, und die Hyponatremie hat die Sturzneigung ausgelöst und dadurch ist es überhaupt erst zum Fall und zur Schenkelhalsfraktur gekommen.
Wie ist es mit der anderen Richtung, Hypernatriämie? Auch das sehen wir ab und zu. Ab wann muss ich nervös werden?
Also bei der Hypernatremie gilt genau dasselbe. Die Hypernatremie ist in 90% der Fälle nicht ein Zeichen, dass zu viel Natrium im Körper ist, sondern dass zu wenig Wasser im Körper ist. Und die Patienten brauchen in der Regel einfach Volumen. Und wenn man Volumen gibt, dann geht die Hypernatremie in der Regel von alleine zurück. Diesen Dehydratationszustand kann man auch an Störungen des Kaliums, und damit kommen wir dann unter Umständen schon zum Kalium, denn wenn der Mensch zu trocken ist, dann haben wir ein Hormon, das darauf reagiert in der Nebenniere, nämlich das Aldosteron. Und Aldosteron macht Natrium- und Wasserretention und Kalium- und Protonenausscheidung. Die Patienten, die also dehydriert sind, deswegen möglicherweise eine Hypernatremie haben, die haben in der Regel dann eine Hypokaliämie und gleichzeitig, wenn man Gascheck macht, eine metabolische Alkalose. Denn Aldosteron macht ja eben Natrium- und Wasserretention und Protonen- und Kaliumausscheidung, dadurch Hypokaliämie und Hypernatremie. Die Patienten, die brauchen eigentlich in der Regel gar kein Kalium substituiert, sondern die muss man auch nur Volumen geben und dann wird ganz von alleine sich die Hypokaliämie bessern oder rückbilden und ebenso die metabolische Alkalose.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt so einen Patienten habe und das Kalium ist jetzt nicht irgendwie nur bei 3,4, sondern mich ruft das Labor tatsächlich an und sagt, oh, das Kalium ist bei 2,3 oder so. Würde ich dann trotzdem genauso verfahren und erstmal, ich sag mal, nur wässern, wenn ich den klinischen Verdacht habe, es ist eine Exsikkose letztlich, oder würde ich da tatsächlich dann eine Kaliumsubstitution machen per Aus oder gar IV?
Ja, das, also bei 2,3 würde ich auch Kalium mit dazu. Ich würde beides machen, also sowohl Volumen geben als auch Kalium substituieren. Das kann man ja relativ einfach, wenn man eh ein Liter Infusionselektrolytlösung anhängt, da kann man ja noch eine Ampulle Kalium, es gibt 10 Millimol Ampullen, 10 Milliliter oder 20 Milliliter dazugeben.
Dann haben wir nur noch die Hyperkaliämie offen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Viel gefürchtet, bei uns ja gar nicht so selten, wenn die Patienten mit einer akuten Nieren-Injury zu uns kommen. Also mein Paradebeispiel war mal eine Patientin, die leider ihre Doppel-Js vergessen hat und ich glaube nach knapp 2 Jahren das erste Mal zum Wechsel kam. Die hatte, ich müsste lügen, aber ich meine, das Kreatinin war bei 12 und das Kalium bei 8 Komma. Offensichtlich ist diese Patientin dann erstmal auf eine Intensivstation gekommen und wurde dialysiert. Aber was machen wir bei Fällen, die vielleicht nicht ganz so drastisch sind, wo wir aber schon denken, das Kalium ist mir ein bisschen zu hoch?
Naja, wenn das Kalium so hoch ist wie in Ihrem Beispiel, über 8, dann ist der Patient akut bedroht von der Hyperkaliämie, weil es eben zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Und die können so vital natürlich bedrohlich sein. Wir sehen das, wenn wir ein EKG machen. Hyperkaliämie macht typische Veränderungen im EKG. Es kommt zuerst zu einem hohen spitzen T. Und dann später zu einer QRS-Verbreiterung und noch später nimmt dann das EKG so eine Art Sinuswellenform an, dann wird es also schon gefährlich. Und dann ist es ja in der Regel so, also bei uns ist es so und ich nehme an, in vielen anderen Kliniken auch, die Dialyse braucht ja gewisse Zeit, bis die begonnen werden kann. Man muss einen Scheldenkatheter legen, man muss den Patienten auf die Intensivstation bringen oder ins Dialysezentrum bringen, um die Dialyse durchzuführen. Man muss das Gerät vorbereiten, das braucht ja auch gewisse Zeit. Und in der Zeit muss man sich überlegen, kann ich akut das Kalium vorab schon mal senken? Und da gibt es also einfache Möglichkeiten, die hochwirksam sind. Am bekanntesten, wissen wir alle, ist Glucose-Insulin. Man gibt also beispielsweise 500 Milliliter Glucose 5% und tut dort 10 Einheiten Altinsulin rein. Und wenn der Patient Diabetiker ist und eh schon einen hohen Blutzucker hat, dann kann man auch 20 Einheiten Altinsulin geben. Und das zweite ist Katecholamine. Katecholamine wirken direkt auf den Natrium-Kalium-Transporter. Das ist also ein Transporter, der an den Zellwänden ist, der nichts anderes tut, wie Kalium in die Zelle rein und Natrium aus der Zelle raus. Und den kann man also mit Katecholaminen aktivieren. Und das macht man am schnellsten und einfachsten mit einem Spray. Also zum Beispiel, früher haben wir Berotec genommen, jetzt nehmen wir Spirit, na, wie heißt das? Fällt mir der Name gerade nicht ein. Also Phenobarbital-Spray zum Beispiel oder ist in jedem Notfallkoffer vom Notarzt und in der ZNA sowieso vorhanden. Wichtig ist nur, man gibt dann nicht zwei Hübe wie üblicherweise beim Asthma bronchiale oder bei der COPD, sondern man muss sechs Hübe geben. Also dreimal zwei Hübe hintereinander, dann wird das Kalium also sehr schnell gesenkt. Und das Dritte ist, dass man Kalzium gibt. Man kann also Kalzium intravenös geben. Eine Ampulle sind 10 Milliliter, 10%iger Kalziumlösung. Mit dem Kalzium ändern wir zwar an dem Kalium überhaupt gar nichts, aber wir heben das Schwellenpotenzial an. Wenn wir uns dunkel erinnern an die Physiologiestunden im Vorphysikum, dann haben wir das Aktionspotenzial der Zelle, also der Muskelzelle beispielsweise, Nervenzelle ganz genau dasselbe. Da gibt es das Ruhepotenzial und das liegt so bei ungefähr minus 70 Millivolt. Und dann gibt es das Schwellenpotenzial, das liegt dann ungefähr bei 40 Millivolt. Und wenn dieses Schwellenpotenzial überschritten wird und Kalium erhöht also das Ruhepotenzial, muss man sagen. Und wenn das Ruhepotenzial das Schwellenpotenzial überschreitet, dann kommt es zur Auslösung des Aktionspotenzials. Und Calcium hebt nun das Schwellenpotenzial an. Also bleibt die Differenz gleich. Das Ruhepotenzial wird zwar durch das Kalium erhöht, aber das Schwellenpotenzial wird durch das Calcium erhöht. Und damit kann ich also diese vorzeitige Auslösung des Aktionspotenzials verhindern. Und das Dritte, das war jetzt schon das Dritte, das Vierte sind dann die neuen oder auch die alten, ist eigentlich wurscht, Calcium-Ionen-Austauscher. Also wir kennen alle das Resonium-A oder das CPS-Pulver. Ich habe mich mit unseren Intensivärzten unterhalten, die geben also heute bevorzugt Lokelma. Das ist ein Handelsname. Der Handelsname muss man aussprechen, weil man die chemische Bezeichnung ist also ellenlang von Lokelma. Das wirkt also sehr schnell und sehr sicher kaliumsenkend. Und mit diesen vier Maßnahmen kann man also das Kalium in der Regel so und Bicarbonat muss man auch geben. Die Patienten haben meistens gleichzeitig eine metabolische Azidose und allein durch Bicarbonatgabe kommt es auch zu einer Kaliumsenkung. Und oft ist es dann so, bis wir dann anrücken zur Dialyse, ist dann das Kalium schon, erst heißt Kalium über 8, wir arbeiten alle ganz schnell, damit die Dialyse möglichst schnell fertig ist. Und wenn wir dann kurz vor Dialysebeginn einen Gascheck machen, dann ist es schon wieder bei 5,8 oder 5,9 gesenkt durch diese Maßnahmen. Die sind also wirklich hochwirksam.
Perfekt, vielen, vielen Dank für diesen wunderbar praxisnahen Ritt durch die Elektrolytverschiebungen. Christian, vielleicht um diesen gesamten Fall mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wenn jetzt diese Patientin mit Harnwegsinfekt hat eine Chronic Kidney Disease und wir haben die jetzt aufgenommen aufgrund des Allgemeinzustands, irgendwie etwas verwirrt, noch nicht zwingend intensivpflichtig, aber doch so, dass man sie gerne irgendwie stationär behalten würde. Was würdest du dir bei dieser Patientin wünschen, worauf der aufnehmende Arzt oder Ärztin geachtet hat, entweder in der Diagnostik oder dann auch im Prozedere für diese Patientin? Worauf müssen wir da besonders Wert legen?
Hat es der gemeint, dass man wenig Vorinformationen von ihr hatte, ne? Also irgendwie keine Befunde. Also ich würde trotzdem versuchen, die oder denjenigen, die im Heim betreut haben, zu erreichen, um vielleicht rauszufinden, was in den Tagen vorher war und wie die Patientin in der Regel beieinander ist. Weil, also wenn sie jetzt da bewusstseinseingetrübt mit einem Krea von, du meintest, glaube ich, über 3 Notaufnahme kommt, dann kann das natürlich auch mal bei so einer älteren Dame, dann auch noch einen Infekt hat, kann es sowohl Infekt als auch vielleicht beginnend urämisch sein, weiß ich nicht. Aber man muss auf jeden Fall, denke ich, klinisch dann den Volumenstatus auf jeden Fall eruieren und meistens sind die ja dann dehydriert. Es riecht ja immer so ein bisschen Heim, ältere Dame, vielleicht nicht mehr so kraftvoll, trinkt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ich denke, da muss man sich versuchen, bestmöglich klinisch zu orientieren und sie dann vorsichtig schon zu hydrieren, gerade wenn jetzt die Nieren ja im Ultraschall nicht irgendwie hydronephrotisch waren, Zwar mit einem schwachen Parenchymsaum, aber man sollte sie schon hydrieren vorsichtig, insbesondere wenn sie jetzt klinisch auch so wirkt, als wäre sie dehydriert, und dann eben auch wahrscheinlich auch ein Antibiotikum geben. Vorsichtige Hydrierung, Antibiotikum und dann sehr engmaschig der Pflege sagen, dass sie diese Patientin gut beobachten soll. Die kommen ja dann gerne auch mal zu Unzeiten, wie wir alle wissen. Und ja, so würde ich jetzt mal primär mit der Dame umgehen, und ich wäre doch zuversichtlich, dass sie wieder besser wird mit diesen zwei einfachen Maßnahmen.
Toll. Danke für die Zusammenfassung auf den Punkt. Jetzt habe ich noch einen weiteren Patienten, der im Nebenraum liegt, sozusagen Nadim. 54 Jahre ist der, seit 2 Jahren hat der Rückenschmerzen, kriegt deswegen Ibu 600, das er dreimal täglich nimmt. Im Ultraschall sehen wir jetzt einen beidseitigen Stau, nein, einen einseitigen Stau, hochgradigen Stau bei einem 1 cm proximalen Harnleiterstein, bei einem Krea von 6 und einer GFR von 8. Christian, du warst gerade gut drin. Was müssen wir jetzt als Urologen erstmal an der Stelle, bevor wir uns über die weiteren Schritte nephrologischerseits Gedanken machen, was müssen wir jetzt in dem Moment mit diesem Patienten machen?
Ja, das schreit nach einer Ableitung, nach einer Entlastung dieser gestauten Niere. Also es wäre natürlich jetzt mal der urologische Reflex, aber der ist hier auch gerechtfertigt. Also jetzt mal unabhängig davon, dass er wahrscheinlich, das klingt so, als hätte er einen gewissen Analgetika-Abusus mit diesen nicht-steroidalen Antiphlogistika. Ja, vielleicht ist ihm das einfach auch nicht bewusst, dass da potenziell die Nieren einen Schaden nehmen können. Aber wenn er jetzt zusätzlich diesen Befund hat und staut, dann muss man ihn auf jeden Fall entlasten. Ja, und da würde ich wahrscheinlich versuchen, ein Doppel-J einzulegen. Und dann mal schauen, wie sich diese GFR hoffentlich zumindest teilweise wieder regeneriert.
Nehmen wir jetzt mal an, dieser Patient hatte zum Glück noch keine ausgeprägte Hyperkaliämie und das war alles nicht so schlimm und er hat sich erholt. So war es in dem Fall, den wir vor ganz kurzem hatten, mit einer ähnlich schlechten GFR. Andreas, Ibuprofen, Diclofenac, das in hohen Dosen eingenommen wird, ist ja jetzt keine Seltenheit. Was macht das eigentlich mit dem Nierengewebe? Warum ist das so schlimm, nicht nur für den Magen, sondern auch für die Nieren?
Also bei diesem Fallbeispiel wird das Ibuprofen schädlich auf die Niere eingewirkt haben. Denn der Stau ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, einseitig bei einem proximalen Harnleiterstein. Die andere Niere ist also nicht betroffen. Und mit einer gesunden Niere hat man normale Nierenwerte oder weitgehend normale Nierenwerte. Darum gibt es ja in zunehmendem Maße auch Lebendnierenspenden, weil chronischen Dialysepatienten so lange auf ein Organ, ein postnatales Organ warten müssen. Und wenn beide Nieren gesund sind, kann man eine Niere spenden. Der Bundespräsident Steinmeier ist prominentestes Beispiel, hat er eine Niere seiner Frau gespendet. Nun zum Ibuprofen, warum? Also nun zu den nicht-steroidalen Antirheumatika, da gehört Ibuprofen, Diclofenac genauso dazu. Aber auch die COX-2-Hämmer, die schaden dem Magen zwar nicht mehr, machen keine Magengeschwüre mehr, aber der Niere jedoch sehr wohl, sogar mehr, denn Ibuprofen wirkt nur 4 Stunden, und ein COX-2-Hämmer wie Etoricoxib zum Beispiel, der wirkt über 24 Stunden, und der schädigende Einfluss auf die Niere ist also dadurch noch größer. Wenn man wissen will, wie die NSAR der Niere schaden, muss man wissen, dass es in der Niere die Vasa recta gibt. Die Vasa recta sind Kapillargefäße, die parallel zu den Tubuli verlaufen und die von den Tubuluszellen zurückresorbierte Elektrolyte und Wasser aufnehmen können. Die Vasa recta sind die längsten und dünnsten Kapillaren, die wir im Organismus haben. Und es grenzt an ein Wunder, dass diese Gefäße ein Leben lang offen bleiben. Und diese Gefäße werden offen gehalten durch die Wirkung der Prostaglandine. Und die wirken vasodilatatorisch. Und NSAR sind nun Prostaglandin-Hemmer. Die machen also die Prostaglandinwirkung weg. Und so kann es zur Vasokonstriktion oder sogar zum ischämischen Verschluss der Vasa recta kommen. Und das ist die häufigste Ursache für die Nephrotoxizität der NSAR. Bei langfristiger oder hochdosierter Einnahme von NSAR, so wie in dem Beispiel, kann es aber auch zu einer interstitiellen Nephritis kommen. Das ist also eine Art allergische Reaktion vom Typ römisch 4. Die allergischen Reaktionen werden ja in vier Typen eingeteilt, römisch 1 bis römisch 4, das ist dann Typ 4. Und das kommt dann durch eine Inflammation, also im Interstitium, dadurch dann zum Nierenversagen. Das sind die beiden häufigen Ursachen der NSAR.
Danke, Andreas. Jetzt, wenn wir mal bei unserem Fall bleiben und sagen, der Christian hat da die Schiene eingelegt und jetzt fällt aber das Kreatinin nach der Doppel-J-Einlage nicht wirklich ab. Ist ja wahrscheinlich, wenn man deinen Erläuterungen folgt, auch gar nicht so unwahrscheinlich. Welche Indikationen sollten wir jetzt im Kopf haben, die eine Dialyse hier indizieren? Oder wann sollten wir uns ernsthaft über eine Dialyse Gedanken machen? Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Zusammenfassung aus dem, was wir vorhin schon gesagt haben, aber vielleicht kannst du es ja hier nochmal auf den Punkt bringen.
Also grundsätzlich ist es so, gerade bei, der ist ja relativ, also eigentlich, er ist zwar 54, aus eurer Sicht vielleicht alt, aus meiner Sicht ist er eher jung. Und bei jungen Patienten kann man da, wenn man eine NSAR-Schädigung hat, in aller Regel mit ruhig Blut zuwarten. Man muss die NSAR natürlich entfernen und nicht mehr weitergeben. Und dann kommt es in aller Regel, nach wenigen Tagen, kommt es dann zur Rückbildung des akuten Nierenversagens. Wenn das aber nun nicht der Fall ist, man muss natürlich hinterfragen, ob der Doppel-J-Katheter auch wirklich richtig liegt und fördert. Das ist natürlich das eine urologischerseits.
Da werden gerade beide Daumen hochgehalten vom Christian Bohlenz. Das Folgesono darf nicht unterschätzt werden.
Ja, stimmt. Das ist natürlich wichtig. Und da hilft, das kann ich auch noch sagen, was wir gerne machen in solchen Fällen, wenn wir die Nieren schallen. Manchmal ist es ja so, dass die Niere dann zwar in Wirklichkeit schon entstaut ist, das Nierenbeckenkelchsystem, aber immer noch flüssigkeitsgefüllt ist, weil die Niere einfach dilatiert ist, weil die Stauung schon etwas länger angehalten hat. Da hilft es, dass man die sogenannte Resistance-Index-Bestimmung macht im Nierenparenchym. Das ist also mit dem Farbdoppler relativ einfach möglich. Das ist also, ich kann sagen, die Formel Vmax geteilt durch Vmax minus Vn diastolisch geteilt durch Vmax. Das ist die Formel für den Resistance-Index. Und der ist bei gestauter Niere typischerweise erhöht. Also über 0,75 würde ich mal sagen. Und wenn der Katheter offen ist, dann ist der Resistance-Index dann wieder normal. Und wenn der Katheter nicht wirkt, also die Niere weiterhin gestaut ist, dann bleibt der Resistance-Index erhöht. Also das ist eine praktische Möglichkeit, um das festzustellen. Nun zur Dialyse. Man unterscheidet zwischen absoluten Dialyseindikationen und relativen Dialyseindikationen. Eine absolute Dialyseindikation wäre die Anurie. Also wenn der Patient über 2 Tage an Ur ist, dann muss der dialysiert werden. Die Niere arbeitet nicht mehr, erscheint kein Urin mehr. Die Dialyseindikation sollte dann durchgeführt werden. Eine relative Indikation ist immer individuell, hat der Patient urämische Symptome oder nicht. Man ist oft erstaunt, gerade bei jungen Menschen, wie hoch die Harnretentionswerte sein können, ohne dass urämische Symptome bestehen. Also urämische Symptome sind Übelkeit, Inappetenz, Erbrechen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Muskelschwäche und dann Juckreiz gehört da auch oft mit dazu. Wenn diese urämischen Symptome fehlen, keine schweren Elektrolytverschiebungen vorhanden sind, dann kann man mit der Dialyse noch zuwarten. Normalerweise muss man sagen, treten die ersten urämischen Symptome dann auf, wenn die GFR zwischen 6 und 8 abgefallen ist. Beim akuten Nierenversagen ist die Grenze eher zwischen 8 und 10 Milliliter anzusetzen, weil die Adaptationsmechanismen, die sich bei der chronischen Nierenerkrankung ausbilden können, fehlen beim akuten Nierenversagen. Also so zwischen 8 und 10 muss man halt den Patienten anschauen und fragen, gezielt nach den Symptomen der Harnvergiftung. Und wenn die fehlen, kann man noch zuwarten. Wenn die vorhanden sind, dann sollte man starten.
Sehr, sehr gut. Danke. Auch ein Zwischendankeschön, denn wir haben jetzt diesen großen Block der Niereninsuffizienz erledigt. Jetzt wollen wir uns noch, wie angekündigt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Mikrohämatorie widmen. Als Klinikerinnen und Kliniker wird das meistens mit einer Empfehlung zur Kontrolle an die ambulante Urologie versehen oder es erfolgen Überweisungen von hausärztlichen oder gynäkologischen Kolleginnen und Kollegen. Was sollte da denn eigentlich passieren, Christian? Wenn wir jetzt Mikrohämaturie-Überweisung bekommen, sagen wir mal, wir hätten sie kontrolliert und bestätigt, was können wir jetzt Schritt für Schritt tun, um weiter abzuklären, was da dahinter steckt?
Schon was ganz Wichtiges gesagt, kontrolliert und bestätigt. Also man sollte, glaube ich, nicht auf Basis einer einmalig nachgewiesenen Mikrohämaturie schon gar nicht allein im Streifentest irgendwelche großartigen Diagnostikmaschinerien anleiern, sondern tatsächlich ist es so, dass die Mikrohämaturie definiert ist und sie ist definiert über eine Urinsedimentanalyse, nicht über den Streifentest. Ja, der Streifentest ist zwar schon praktisch und kann uns viele Hinweise schnell geben, aber bei einer Mikrohämaturie sollte man schon eine Urin Sedimentanalyse machen. Klassischerweise übers Mikroskopieren, gibt mittlerweile auch dann analoge Parameter für eine automatisierte Auswertung. Aber so eine Abzentrifugation und eine Sedimentanalyse soll schon die Basis für die Diagnose einer Mikrohämaturie sein. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was das für eine Mikrohämaturie ist, ob das eine, das kann ja mannigfaltige Ursachen haben, kann man gar nicht alle aufzählen, aber man muss schon unterscheiden, ob das eine glomeruläre oder eine nicht glomeruläre Mikrohämaturie ist. Und da ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen der Nephrologie und der Urologie. Und da muss man eben dann den Dialog führen und den Patienten entsprechend auch leiten, in welche Abklärungsschiene er kommt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, bei einer bestätigten, mehrfach nachgewiesenen Mikrohämaturie sollte man auf jeden Fall eine Morphologie der Erythrozyten machen, gucken, ob das dysmorphe oder eumorphe Erythrozyten sind. Wenn das eumorphe sind, dann muss man eben seinen Fokus auf die Abklärung der ableitenden Harnwege legen. Wenn es eben ja, besondere Morphologien gibt, zum Beispiel Zylinder oder Akanthozyten, dann ist es vielleicht eher eine renale Ursache und dann muss man eben entsprechend nephrologisch weiter gucken, bis hin zu einer möglichen Nierenbiopsie.
Sagen wir mal, wir warten gerade auf dieses Sediment und die weitere Analyse, wollen aber schon mal so ein paar To-Dos abhaken als urologisch, rein urologische Schritte. Was sollten wir da unbedingt noch machen und was können wir da vielleicht sehen?
Ja, also was wir alle auf jeden Fall immer machen sollten, ist natürlich eine Anamnese. Ist es zum Beispiel eine Patientin oder ein Patient, der mal geraucht hat? Gibt es da eine Geschichte? Sonstige Besonderheiten und eine Basisuntersuchung in der Urologie wäre natürlich die Ultraschalluntersuchung. Ja, das, denke ich, steht jedem Patienten, der wegen einer Abklärung einer Mikrohämaturie da ist, zu. Und dann ist eben die Frage, ob man zusätzlich eine invasive Diagnostik macht oder nicht. Ja, das kann man ja dann eskalieren. Die Urethrozystoskopie wäre eben eine invasive Maßnahme. Und ja, weiter kann man dann auch den oberen Harntrakt abklären mit einer CT-Urografie vorzugsweise. Insbesondere, wenn man jetzt eine besondere Risikokonstellation hat oder wenn man halt in der Zystoskopie nichts gefunden hat und persistierend eine Mikrohämatorie nachgewiesen hat, dann könnte man eben die volle Abklärung mit dieser Schnittbildgebung noch machen, die oberen Harnwege noch darstellen.
Da würde mich interessieren, jetzt für mich ganz konkret aus der ambulanten Urologie, diese Risikofaktoren der Schnittbildgebung. Also sagen wir mal, ich hätte die Zysto gemacht und da wäre nichts auffällig gewesen. Würdest du bei einer doch bestätigten Mikrohämatorie, wir warten immer noch auf das Sediment, vielleicht jetzt sagen, welche Risikofaktoren, also ist es dann, wenn der nicht raucht und keine Risikoanamnese hinsichtlich Beruf hat und im Ultraschall unauffällig aussieht, würdest du dem dann trotzdem ein CT machen oder würdest du dann erneut eine Kontrolle eher machen? Wie kann man da vorgehen?
Ja, also ich würde wahrscheinlich sogar noch, ich meine, das kriegen wir dann auch nicht gleich, aber ich würde sogar noch eine Zytologie machen. Ja, das gehört auch noch dazu. Die kann dann zumindest sehr gut ausschließen, dass man eine High-Grade-Erkrankung hat. Also, weil das, was wir ja wirklich dann ausschließen wollen, ist ein Urothelkarzinom bei so einer Mikrohämatom. Ja, also das ist dann auch am ehesten die maligne Ursache, die vorliegt, weil andere mögliche Ursachen sind dann so selten, dass es, denke ich, sehr unwahrscheinlich ist, dass man sowas findet. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man sich überlegt, wie häufig die Mikrohämatorie ist, nämlich 5 bis 10% einer gesunden Population hat eine Mikrohämatorie, ist uns auch klar, dass wir die gar nicht alle voll abklären können und jedem eine Zystoskopie und eine CT-Urografie machen können, weder von den Ressourcen her noch ist es gerechtfertigt, aber du hast ja schon angesprochen, man muss Risikofaktoren mit berücksichtigen. Das ist eben das Alter, das Geschlecht, der Raucherstatus. Das sind die wichtigsten. Und wenn jetzt weder eine Raucheranamnese vorliegt und der Mann, sage ich mal, unter 50 ist und ansonsten das Ultraschall auch unauffällig ist und die Blasenspiegelung unauffällig ist, dann muss ich dem nicht unbedingt eine CT-Urografie machen. Da gibt es tatsächlich auch Studiendaten aus UK, die haben genau diese Frage gestellt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann trotzdem ein klinisch relevantes Urothelkarzinom vorliegt, mit dieser Konstellation ist sehr, sehr gering. Da braucht man jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man dem Patienten nicht noch eine CT-Urografie. Umgekehrt ist es so, wenn du natürlich einen hast, der ist 65, hat 30 Pack-Years, da wäre ich schon eher geneigt, ihm auch eine Bildgebung des oberen Harntraktes zu machen, die sensitiver ist als ein Ultraschall. Und ich denke, da ist dann auch die Strahlenbelastung für eine CT-Urografie gerechtfertigt.
Andreas, in der Klinik haben wir jetzt oft die Möglichkeit, ein Sediment und eine Urinmikroskopie anzufordern. Ich erinnere mich auch an eine Vorlesung aus der Allgemeinmedizin, damals im Studium, wo der Allgemeinmediziner gesagt hat, jeder mit einem auffälligen Ustix kriegt erstmal ein Sediment. Was sagen uns jetzt die unterschiedlichen Morphologien aus? Also wir haben jetzt quasi den Unterschied gehört zwischen nicht-glomerulärer und glomerulärer Mikrohämaturie. Wie mache ich dann weiter, wenn es quasi dysmorphe Erythrozyten sind?
Also durch die Urinsedimentanalyse, wenn man sie mit einem Phasenkontrastmikroskop durchführt, kann man unterscheiden, ob die Erythrozyten aus dem Glomerulum kommen oder nicht. Die Erythrozyten haben sogenannte Elastinfilamente, die es dem Erythrozyten ermöglichen, sich zu verformen. Nur so passt der überhaupt durch die Kapillaren durch. Und wird ein Erythrozyt durch eine defekte glomeruläre Basalmembran hindurchgepresst, kommt es zu einer irreversiblen Neuanordnung dieser Elastinfilamente. Und das führt nun zu charakteristischen Veränderungen der Erythrozytenmorphologie, im Extrembeispiel zu sogenannten Akanthozyten, also das sind so rundliche Ausstülpungen, die man da sehen kann. Wenn man eine Zeit lang Urinsedimentanalyse durchgeführt hat, kann man, behaupte ich, todsicher untersagen, kommt dieser Erythrozyt, den ich da im Urinsediment habe, aus dem Glomerulum oder nicht. Denn diese Verformungen sind so typisch, die kann man mit keiner anderen Methode nachmachen. Also da kann der Urin noch so konzentriert sein, sowas wird man nicht erzeugen können oder so verdünnt sein, oder man kann Säure draufschütten. Es wird keine glomerulären Erythrozyten geben, sondern die müssen durch eine defekte glomeruläre Basalmembran hindurchgepresst worden sein. Und dadurch will ich mich vielleicht auch jetzt nicht gerade in die Nesseln setzen, weil ich umringt bin von Urologen im Moment. Es ist ja für den niedergelassenen Kollegen zum Beispiel, oft ist es ja eine Einstellungsuntersuchung oder eine Routineuntersuchung, die zu einer Hämaturie geführt hat. Und wie der Christian schon gesagt hat, 5 bis 10% der Bevölkerung haben eine Hämaturie. Und da besteht dann, früher waren es die Einstellungsuntersuchungen bei der Bundeswehr, der Grundwehrdienstleistende, die mussten alle ihren Urin abgeben. Da kam dann immer eine Schar von Patienten, von Soldaten zu uns. Normalerweise besteht der Reflex, wenn ich sehe, im Urinstatus ist Urin, ist Blut, ich schicke zum Urologen. Und der macht dann eben das, was er kann. Ja, der macht diese genannten Untersuchungen, also Zystoskopie, gerade für uns Männer ja schon invasiv. Und Computertomographie ist Strahlenbelastung. Und wenn er dann nichts findet, schickt er zum Nephrologen. Viel weniger belastend und kostengünstiger fürs Gesundheitswesen wäre es doch eigentlich, wenn der Reflex darin bestünde, ich habe einen Patienten mit Mikrohämaturie, den schicke ich erst einmal zum Nephrologen. Der braucht den Patienten gar nicht zu berühren, sondern der schaut sich nur den Urinsediment im Mikroskop an und kann sagen, die sind glomerulär, also muss ich jetzt schauen, muss ich da weiter glomerulär abklären oder kann ich zuwarten, weil die Harnretentionswerte ganz normal sind und keine Proteinurie besteht. Und nur wenn es eine nicht glomeruläre Mikrohämaturie ist, dann schicke ich weiter zum Urologen und der muss dann eben diese entsprechenden Untersuchungen durchführen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht in die Nesseln gesetzt. Es gibt ja auch viele Urologen, die sich selber Urinsedimentanalysen mit Basenkontrastmikroskop durchführen.
Absolut gar nicht in die Nesseln gesetzt. Ich glaube, für uns ist es auch wichtig, da ein bisschen aus der urologischen Komfortzone rauszukommen. Vielen Dank, Andreas. Nadim? Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank schon mal jetzt. Und wie ihr wisst und wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst, wollen wir am Ende jeder Folge fragen, welchen einen Tipp ihr für uns und die Hörerschaft natürlich habt. Was ist dein Tipp, Andreas, an die jungen Urologinnen und Urologen?
Also den einen Tipp hatte ich schon genannt, Schwedentabletten zu vermeiden. Ein weiterer Tipp ist, was ich, wenn ich Konsile mache auf den einzelnen Stationen, was immer wieder dasselbe ist, was man braucht, wenn man ein akutes Nierenversagen hat, das nicht urologisch bedingt ist oder sagen wir mal auf den ersten Blick nicht urologisch bedingt zu sein scheint. Da gehören einfach drei Dinge dazu, die wir brauchen. Das eine ist die Nierensonographie natürlich. Nicht nur, um zu sehen, ist die Niere gestaut oder ist sie nicht gestaut, sondern auch, um das Parenchym zu beurteilen, ist die Niere geschwollen, das Parenchym verbreitert oder nicht. Und das zweite ist die Urinsedimentanalyse aus den genannten Gründen. Man schaut nicht nur die Erythrozyten an, sondern man schaut auch nach granulierte Zylinder bestehen, Harnwegsinfekt kann ich ganz schnell sehen im Urinsedimentanalyse. Insbesondere kann ich dann auch schon erkennen, sind das stäbchenförmige Bakterien oder kokkenförmige Bakterien, die dafür verantwortlich sind. Und das dritte ist die Bestimmung von drei Dingen im Spontanurin, nämlich Kreatinin, Albumin und Gesamteiweiß. Diese drei Dinge brauchen wir Nephrologen, wenn wir ein akutes Nierenversagen abklären wollen. Und wünschenswert wäre, wenn man diese Untersuchungen schon vorliegen hätte, die gehen ja relativ schnell zu bestimmen, dann spart man sicher ein oder zwei Tage dem Patienten, um weiterzukommen mit der Diagnostik und dann auch der Therapie des akuten Nierenversagens. Das ist mein etwas lang gewordener Tipp.
Aber ein beziehungsweise drei sehr, sehr gute. Vielen Dank. Christian, was ist dein Tipp für junge Urologinnen und Urologen, wenn es um das Thema der Nierenerkrankungen geht?
Ja, bezüglich des Nierenversagens klar machen, dass man durch einfache Maßnahmen viel erreichen kann bei einem potenziell reversiblen akuten Nierenversagen, das wissen wir. Dann aber unbedingt interdisziplinär denken und auch handeln und auf jeden Fall gute Freunde finden in der Nephrologie. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Und bezüglich der Hämaturie möchte ich auf jeden Fall sagen, keine undifferenzierte Maximaldiagnostik. So ein bisschen ähnlich wie beim PSA, da gehen wir auch immer sehr differenziert oder immer differenzierter um. Und so ist es auch bei der Mikrohämaturie. Also auf jeden Fall kontrollieren, Einflussfaktoren eliminieren und dann eine risikoadaptierte, stufenweise Diagnostik durchführen. Das wäre so mein Fazit für die Mikrohämaturie.
Total gutes Fazit. Das war die Folge zur Nephrologie und Mikrohämatorie. Vielen, vielen Dank euch beiden schon mal an dieser Stelle und natürlich auch Nadim, dir vielen Dank. Es war wieder wie immer sehr schön.
Ein inneres Blumenpflücken ist das. Lieber Andreas, lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Mühe und Zeit. An dieser Stelle ganz lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, obwohl wir jetzt eine etwas längere Pause hatten, Justus, immer noch fleißig schreiben und sich Folgen wünschen. Wir haben viel geplant und noch einige Folgen vor uns. Schickt uns weiter, was ihr von uns hören wollt, am besten auf Instagram oder per E-Mail an podcast@gesru.de. Lieber Justus, lieber Andreas, lieber Christian, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus Rosenheim.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.